Hoffnung zu leben, auch hier heute Morgen im gemeinsamen Gottesdienst. Wir beschäftigen uns mit dem Thessalonicher Brief, mit einem Auszug, aus dem auch die Jahreslosung kommt. Und für heute Morgen ist auch ein Abschnitt vorgelesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 23 bis 25, die ich einmal mit uns lesen möchte. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Herr, ich bete, dass du diesen Morgen gebrauchst, um zu jedem Einzelnen von uns hier zu sprechen. Danke, dass du auf vielfältige Arten und Weisen redest, Herr, und dass wir wissen dürfen, du bist da, Herr. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du meinen Mund öffnest, damit ich deinen Ruhm verkündige, Herr. Amen. Der Thessalonicher Brief, ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Thessaloniki, eine Gemeinde, die er mitgegründet hat, aber aus der Stadt, da musste er rausfliehen und konnte dann also nicht so oft mehr zurückkehren dorthin und hat viel aus der Ferne mitbekommen, was denn dort so alles passiert ist. Dieser Brief ist voll von Ermahnung, von Trost, Ermunterung und zum Schluss gibt er auch ganz viele Ratschläge und Tipps für die Gemeinde und das gemeinsame Zusammenleben in der Gemeinde, mit der wir uns ja jetzt auch so in dieser Woche ein bisschen auszugsweise beschäftigt haben. Und am Ende von einem Brief, ich weiß nicht, wie oft ihr noch Briefe schreibt, aber dann macht man das ja so, dass man auf jeden Fall so am Ende eines Briefes nochmal gute Wünsche mit auf den Weg gibt und einfach schreibt und wirklich auch ernst gemeint von Herzen schreibt davon, was man dem anderen wünscht. Und klassischerweise schreiben wir dann, von Herzen wünschen wir Gesundheit, Gottes reichen Segen, alles, alles Liebe. Und ich glaube, dass wir das auch so meinen. Und ich hoffe immer, dass wir das auch so meinen, wenn wir das im Schluss eines Briefes schreiben. Und so ähnlich ist jetzt auch dieser Abschnitt, mit dem wir uns heute hier ein bisschen beschäftigen, ein Briefabschnitt voller Superlative, ein bisschen allumfassend gemeint, voller Herzlichkeit und Ernsthaftigkeit, voller Hoffnung und mutmachend. Am Ende steht ein großer, treuer Gott. Wie sollte dieser große Gott uns nicht alles geben, wenn er sogar seinen eigenen Sohn hingegeben hat für uns? Ein Gott, der uns als seine Kinder in seine Gegenwart lieben möchte. Als ich mir das erste Mal diesen Text angeschaut habe, war ich ein bisschen überfordert, muss ich gestehen, aus diesem kleinen Abschnitt, weil ich auf Anhieb 8 Themen eigentlich hier identifiziert habe, die wir jetzt uns alles anschauen können. Und ich habe mir gedacht, 8 Punkte, die ich jetzt hier rausgezogen habe, worüber ich jeweils eine Viertelstunde sprechen möchte. Heute Nachmittag können wir dann auch zum Gebet kommen. 8 Punkte, die allein in diesem kleinen Abschnitt irgendwie drinstehen und wo man tiefer einsteigen könnte. Hier ist die Rede von einem Gott des Friedens, einem Gott des Shaloms. Hier geht es um Heiligung. Hier geht es um Ganzheitlichkeit, Geist, Seele, Leib. Interessanterweise sprechen wir oft lieber in umgekehrter Reihe davon. Es geht um die Ankunft, um die Wiederkunft Jesu. Darüber, dass Jesus einmal wiederkommen wird, dass ein zweites Advent passieren wird, dass ein Weltgericht kommen wird, die vollständige Errettung und Erlösung da ist. Es geht um die Treue Gottes. Gottes Handeln in dieser Zeitgeschichte, an seinem erwählten Volk, begonnen bei Abraham oder sogar noch früher, bis hin zu uns Heiden, die wir auch Anteil haben dürfen an Gottes Rettung. Es geht um Berufung, es geht um Gebet, es geht um Gemeinschaft. so vielfältig, was Paulus uns hier nochmal überliefert und mitgibt in diesen kleinen wenigen Versen. Und ich möchte, ja, da ich diese acht Verse jetzt, diese acht Punkte jetzt doch nicht so ganz durchziehen möchte, versuchen, das zusammenzufassen und zu fragen, was können wir aus diesem Text mitnehmen? Was sagt uns dieser Text über Gott? Was hat dieser Text mit mir und mit dir zu tun? Und was sagt der Text auch für uns? Was für einen Auftrag, was nehmen wir für uns als Gemeinschaft, als ganze Christenheit daraus mit? Ich möchte starten zu schauen, ja, was lernen wir über Gott? Wieso haben wir ganz viel Hoffnung, wenn wir anschauen können, was hier in diesem kleinen Abschnitt über Gott gesagt wird? Und da ist so viel, was wir daraus ziehen können. Gott ist ein Gott des Friedens. Und Friede wird in der Bibel nur an wenigen Stellen als Gegensatz von Streit und Krieg genannt. Aber diese Grundbedeutung dieses Wortes Friedens von Shalom bedeutet eigentlich ein Zustand von Ruhe, von Wohlsein, von Glück, von Sicherheit, Heil, ein warmes Gefühl und ein vollkommenes Zufriedensein. Und unser Gott ist so ein Gott. Ein Gott, der wirklich Frieden möchte in einer Ganzheitlichkeit, die wir nur schwer begreifen und erfassen können. Gott ist ein Gott der Treue. Die Juden, Paulus wusste nur zu gut, das ganze Alte Testament, was damals ja, vorlag, angefangen bei Abraham, spricht von einem Gott, der treu ist, der segnet, der sogar einen Segen über Abraham ausgesprochen hat, von dem wir bis heute profitieren dürfen. Ein Gott, der treu ist, der Bünde immer wieder geschlossen hat mit Menschen und Menschen diesen Bünde gebrochen haben, aber nicht Gott. Gott ist bemüht in der Geschichte auch mit seinem Volk Israel hinweg, seine Kinder in seine Nähe zu führen und sie zu segnen. Und Paulus und die Gemeinde, die sind nicht weit entfernt davon, von dem zu erleben, wer Jesus Christus war und was er getan hat. Dass Jesus Christus selbst, Gottes Sohn, gekommen ist, um alles Trennende zwischen Gott und den Menschen hinwegzunehmen und neues Leben zu schenken. Gott, der seine Versprechen, seine Verheißung, seine Zusagen hält, der zurück in den Himmel geht, damit der Heilige Geist zu uns kommen kann. Und der einmal wiederkommen wird, um endgültig abzurechnen und Gericht zu halten. Ein Gott, der Richter aller Menschen ist und gleichzeitig Retter und Erlöser. Paulus' Leben spricht davon, dass Gott an seiner Seite treu ist und zu ihm hält in guten wie in schlechten Zeiten. Auch ich habe erfahren, dass Gott in meinem Leben gezeigt hat, dass er das Beste für mich im Sinn hat. Dass er eine Zukunft für mich hat, da wo ich vor lauter Hoffnungslosigkeit schon darüber nachgedacht habe, dem Leben ein Ende zu bereiten. Und ich glaube, viele von uns können davon berichten und dürfen das auch gerne tun, wie Gott in unserem Leben wirkt und eingreift. Denn Gott ist ein aktiver, ein handelnder Gott. Er wird es auch tun, das ist auch diese Verheißung hier in dem Text. Gott greift ein, er lässt sich bitten, er steht zu seinen Zusagen und Verheißungen der Zukunft, die bis in die Ewigkeit reichen. Und Gott selbst möchte uns völlig heiligen. Heiligen, das bedeutet aussondern im positivsten Sinn, separieren für ihn selber. Dass wir ein Leben für ihn und in seiner Herrlichkeit und in seiner Gegenwart führen können. Er möchte uns in sein Ebenbild umgestalten. Gott schaut uns an durch das Blut Jesus Christus, was uns bereits gereinigt hat. Schon jetzt und noch nicht. Gottes Geist, Gott ist es, der Veränderung bewirkt, der Frucht in unserem Leben hervorbringt. Er ist derjenige, der wirkt und uns ans Ziel bringen möchte. Ans Ziel, wohin wir aus eigener Kraft und Anstrengung nicht kommen können. Ein Ziel mit einer Hoffnung in die Ewigkeit, bei Gott zu sein und vielfältigen Verheißungen. Gott ist es, indem wir hinschauen, wie es im Hebräerbrief steht, auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wir lesen hier von einem gigantisch großen Gott, dem Anbetung, Lobpreis und Ehre gebührt. Ein Gott, der es wert ist, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Ich und du und ich, wir sind von Gott berufen. Wir sind berufen in die Kindschaft Gottes. Wir sind berufen, seine Kinder, seine Erben sogar zu sein. Berufen in sein Ebenbild hinein und berufen, heilig zu sein. Und dieses Heiligsein ist nichts, was aus uns selber herauskommt, weil wir jetzt so die tollsten Hechte und Hechtinnen sind, weil wir die tollsten Typen sind, die alles können und die so gut sind. Nein, weil Gott uns heiligt. Weil er uns berufen hat, heilig zu sein. Weil er uns rein gewaschen hat von Schuld, von Zielverfehlung, von dem, was zwischen uns und Gott steht. Wir sind seine Kinder. Wir sind gerechtfertigt und wir sind erlöst. Und dennoch sind wir auf diesem Weg, in diesem Prozess. Und ich kann euch leider nicht sagen, mit 70 habt ihr es erreicht und ihr habt 100% Heiligkeit erreicht. Nein, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir auch unterwegs sind in Heiligung, wie es so schön christlich heißt. Das bedeutet auch, dass wir unser ganzes Ja zu dem geben, was Gott in uns tun möchte, indem wir uns verändern möchte. Und er möchte unser Ja, unser auch aktives Dabeisein haben. Er möchte, dass wir sagen, ja Gott, verändere mich. Er möchte unser ganzes Sein haben. Geist, Seele, Leib, ganzheitlich unterwegs sein. Dass wir unser ganzes Leben auf ihn hin ausrichten, auf die Hoffnung, die wir in ihm haben. In diesem Bewusstsein, mit der Perspektive, Jesus kommt einmal wieder. Und mit der Frage, bin ich bereit dazu? Hier schwingt so ein bisschen die Frage auch mit, leben wir so, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte? Ich höre doch immer wieder mal, dass Leute mir sagen, ja, ich bin gerade in der Krise, aber wenn das vorbei ist, dann fange ich an, ehrlich zu sein. Dann lüge ich meine Frau nicht mehr an. Dann betrüge ich nicht mehr in der Steuererklärung. Ja, wenn ich durch dieses Tal durch bin, dann fange ich auch wirklich an, meinen Zehnten zu geben. Und wenn ich endlich meine Arbeitsstelle gewechselt habe, weil meine Kollegen einfach nur doof sind, dann fange ich auch wieder an, netter zu meinen Kollegen zu sein. Geist. Ganzheitlich Gemeinschaft mit Gott leben, ihm nahe sein, nicht nur Sonntagvormittag, sondern auch am Donnerstagnachmittag, wenn der Geschäftsmann die Entscheidung treffen muss. Ethische Entscheidung, weniger Geld? Ethische Entscheidung, weniger Geld. Unethische Entscheidung, viel mehr Gewinn, viel mehr Geld. Wie sieht es mit unserer Seele aus? Durch Jesus, durch das, was er getan hat, ist es möglich, ein schlechtes Gewissen wieder in Ordnung zu bringen, mich zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten, anderen Vergebung zuzusprechen, meine Vergangenheit mit Gott zu klären und dieses neue Leben von ihm ganz anzuziehen. Womit füttere ich mich, meine Seele? Womit verbringe ich meine Zeit? Und wie starte ich morgens in den Tag? Und vielleicht sogar auch, ist der Körper ein Thema? Gönne ich meinem Körper echte Ruhezeiten? Habe ich gesunde Gewohnheiten oder ungesunde Gewohnheiten? Alkohol täglich? Jeden Abend auf dem Weg nach Hause noch der ein oder andere Cheeseburger schnell? Meine Frau braucht ja nichts davon wissen. Ich glaube, wenn wir ganzheitlich mit Gott unterwegs sein wollen, uns ganz ihm hinhalten wollen, dann können wir ihn morgens einfach fragen, Gott, was möchtest du heute tun? Wofür möchtest du mich heute gebrauchen? Wie kann ich dir mein Leben heute ganz praktisch hingeben? Und wir alle aus den unterschiedlichsten Gemeinden, wir sind alle gemeinsam unterwegs mit einem großen Gott. Wir haben alle gemeinsam die Aufgabe, Gott zu verherrlichen. Ich glaube, das ist eine der grundlegendsten Aufgaben als seine Kinder, ihn zu loben, ihn anzubeten, aber auch ihn bekannt zu machen, auf ihn hinzuweisen, von der Hoffnung, die wir haben, zu erzählen, sein Reich auf dieser Erde mitzubauen, denn dafür möchte er uns gebrauchen. Und Allianz Gebetswoche, und das lernen wir hier auch von Paulus. Paulus weiß um die Kraft des Gebetes, wie wichtig Gebet ist. Gebet im Einzelnen, Gebet, was mehr ist als nur, ich spreche die fest formulierten Gebete der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende hin, sondern ich führe Gespräche mit Gott auf eine zutiefst persönliche Art und Weise. Paulus weiß, Gebet und auch Gemeinschaft sind einfach wichtige Schlüssel zum geistlichen Wachstum auf dem Weg mit Gott. Dr. Reinhard Schink von der Evangelischen Allianz hat zum heutigen Text gesagt, und das soll auch später die Überschrift sein, wenn wir gemeinsam beten: Beten ist Muskeltraining für Christen. Ich vermute, da wird nachher auch noch mal drauf hingewiesen, und ich habe schon diese Hantel gesehen und wusste sofort, jawohl, ein richtig gutes Sinnbild hier, diese Hantel zu haben. Wir dürfen füreinander beten, weil es unseren Glauben stärkt und einander ermutigt. Ich habe gerade im letzten Jahr von einigen Leuten gehört, die sich auch vielleicht neu bei uns in der Gemeinde eingelassen hatten, in eine Kleingruppe zu besuchen und Gemeinschaft zu haben, um zusammen Gottes Wort zu lesen und zu beten, wie sie das ermutigt hat. Manchmal sind es gar nicht die tiefst theologischen Eindrücke, die man hat, sondern das einfache Miteinander ernsthaft ins Gebet gehen. Einfach vor Gott treten, so wie man ist, mit dem, was man mitbringt, was einen beschäftigt. Paulus erinnert uns an die Bedeutung des Gebets füreinander. Gebet ist ein zentraler Aspekt der Gemeinschaft, ein Werkzeug, durch das wir Gottes Kraft und Führung erfahren und damit wir gestärkt werden in Not und Bedrängnis. Eines der coolsten Beispiele aus der Bibel finde ich aus der Apostelgeschichte 12, wie eine Gemeinde für Petrus betet, der im Gefängnis sitzt und auf die wundersamste Art und Weise von Gott befreit wird. Und ich glaube, das ist nicht nur damals passiert, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir genauso coole, große, krasse Wunder auch heute noch erleben können, wenn wir zusammen beten, wenn wir Gott bitten. Und Paulus bittet hier um Gebet für seinen Dienst, für die Verbreitung des Wortes Gottes, für den Bau von Gottes Gemeinde, und er lädt ein zu beten für Mission, für Gemeindebau, für Leiterinnen und Leiter, für Verantwortliche in Gottes Reich, für verfolgte und für bedrängte Christen weltweit. Und dieses demütige Gebet von diesem großen Paulus zeigt uns, niemand ist unabhängig, und selbst so ein Apostel benötigt die Gebete der Gemeinschaft. Und auch heute dürfen wir noch anerkennen, dass Gebet nicht nur unser Leben, sondern das Leben anderer, einzelner und vieler Menschen verändern kann. Die praktische Anwendung von Gebet und Gemeinschaft zeigt, dass Gebet mehr ist, als einfach nur einen Text herunterzubeten, sondern es ist eine verbindende Kraft, die auch Gemeinschaft aufbaut und die Gottes Wirken freisetzen kann. Wenn wir für andere beten und selbst Gebet empfangen, erleben wir Gottes Gegenwart und seine Liebe auf verändernde und transformatorische Weise. Und das wollen wir heute zusammen tun. Das genau wollen wir heute nachher in dieser Gebetszeit tun. Und wir starten mit dem Wichtigsten jetzt gleich, indem wir Gott anbeten. Und auch danach ihn anbeten, ihn ehren, ihm Dank sagen für das, was wir erleben und auch in die Fürbitte füreinander treten. Und wir dürfen erwarten und bitten, dass Gott Gebet gebraucht zur Ermutigung von Einzelnen, um Gemeinschaft zu bauen, um Einheit zu schaffen, um transformatorisch Leben zu verändern. Ich möchte noch einmal mit uns beten und dann starten wir in die Lobpreiszeit. Großer Gott, ich danke dir. Herr, ich finde es so krass, was in diesem Bibeltext alles irgendwie drinsteckt und ich finde es so unglaublich, was wir über dich erfahren können, wie groß du bist, Herr. Wie viele Gedanken du dir machst über uns Menschen, über uns Einzelnen, aber auch darüber, wie wir miteinander unterwegs sein können, Herr. Und vor allem danke ich dir, dass du, großer Gott, im Zentrum stehen möchtest. In dem Zentrum, in dem wir alle eins werden. In deiner Gegenwart, in der wir stehen können und erleben können, dir ist alles möglich. Herr, und ich bete, dass wenn wir nachher hier bewusst in deine Gegenwart treten, sowohl im Lobpreis als auch in der Fürbitte, Herr, dass du kommst, und dass du deine Verheißung auch an dieser Stelle wahr machst, Herr. Dass wir Hoffnung erleben dürfen. Hoffnung haben dürfen für uns, für unseren Nächsten, aber auch für diese Welt. Weil du ein großer Gott bist, der treu ist, der ein Gott des Friedens ist, der höher ist als alles, ja, was wir je erfassen, begreifen können, Herr. Herr, und ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir uns hier versammeln, weil du bist. Herr, wir beten dich an. Wir verehren dich und wir danken dir, dass wir dir hier und jetzt begegnen dürfen, ganz persönlich. Amen.